RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Der Deutsche Stahlverband hat vor den Folgen neuer US-Importzölle auf Stahl und Aluminium gewarnt. US-Präsident Trump hatte eine Verdopplung der Zölle ab Mittwoch angekündigt. Rebecca Reinhardt.
Der Branchenverband fürchtet, dass Deutschland und andere Exporteure damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge? Produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet und mit einem noch härteren Wettbewerb die Preise drücken. Um die Stahlindustrie in der EU zu schützen, bemüht sich die Europäische Union nun um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA, um den Absatzmarkt doch noch zu sichern.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat vor einer zunehmenden Bedrohung durch China gewarnt. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, das Land wolle Asien dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Aus Peking Benjamin Eisel.
Der US-Verteidigungsminister warnte insbesondere davor, dass China Taiwan angreifen könnte. Das chinesische Militär probe täglich den Ernstfall. Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenes Staatsgebiet und droht immer wieder mit Krieg, sollte es nicht zu einem freiwilligen Anschluss kommen.
In weiten Teilen Kanadas breiten sich gefährliche Waldbrände weiter aus. Viele der mehr als 120 Feuer sind inzwischen außer Kontrolle. Betroffen sind 4 große Provinzen von der Mitte des Landes bis zur Pazifikküste. Zahlreiche Orte wurden geräumt. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen. Eine außergewöhnliche Trockenheit sowie Wind hatten die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden seit Anfang Mai begünstigt. Die brandenburgischen Sommerkonzerte gehen heute los. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Es gibt auch besondere Konzertformate, etwa eine musikalische Gartenreise oder eine Orgelreise durch die Uckermark und das polnische Grenzland. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin-Steglitz 22 und in Adlershof 25 Grad, in Küritz 21 und in Senftenberg 30 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken, bis 12 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Guten Tag. In den USA hatten gerade noch über 500.000 Migranten ein temporäres humanitäres Aufenthaltsrecht und durften auch arbeiten. Die Regierung Biden hatte das für Menschen aus 4 Ländern mit schwieriger Menschenrechtslage eingeführt. Präsident Trump lehnt das aber ab und bekommt nun Unterstützung vom obersten Gericht der USA. Was die Richter da genau entschieden haben, erläutert USA-Korrespondent Sebastian Hesse.
Nach einer turbulenten Woche des juristischen Tauziehens rund um die unterschiedlichsten Trump-Initiativen, jetzt zum Wochenausklang ein höchstrichterlicher Sieg. Grünes Licht vom Supreme Court für Trumps Revision von Joe Bidens Asylpolitik und damit für Massenabschiebungen.
It's very important on immigration that we be able to get people out without having to go through a long court case.
Beim Thema Einwanderung sei es sehr wichtig, Leute ohne langwierige Gerichtsverfahren loswerden zu können, betont Trump. Abschieben darf seine Regierung jetzt Einwanderer, die sich bislang auf der Grundlage eines humanitären Aufenthaltsrechts aus der Biden-Ära in den USA befinden. 2022 hatte die Vorgängerregierung das Programm für Einwanderer aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela ins Leben gerufen. Jeden Monat durften seither bis zu 30.000 Einwanderer aus diesen 4 Ländern in die USA einreisen für einen zunächst auf 2 Jahre begrenzten Aufenthalt. Begründet wurde die Regelung mit der Menschenrechtslage in diesen Ländern.
Every single one of these millions of people, criminals, prisoners that were let go from jails because they save a fortune when they do, they brought them into the United States. But some of murderers.
Millionen Menschen seien so in die USA gelangt. Kriminelle, die aus Gefängnissen entlassen wurden, um Geld zu sparen, ereifert sich Trump, darunter auch Mörder. Das ist so nicht nachgewiesen und es handelt sich auch nicht um Millionen. Das jetzt höchstrichterlich gekippte Aufenthaltsrecht betrifft rund 500.000 Menschen, die wohlgemerkt legal ins Land gekommen sind.
It's very important that we're able to get those people out of here fast, bring them back to their country where they belong.
Es sei sehr wichtig, diese Leute schnell aus dem Land zu bekommen und sie dahin zurückzuschicken, wo sie hingehören, meint Trump. Im Wahlkampf hatte der dann auch wegen seiner harten Haltung in der Einwanderungsfrage wiedergewählte Präsident die größte Abschiebekampagne der US-Geschichte versprochen. Doch die Justiz hat ihm dann immer wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen und auch jetzt wird er trotz der Supreme Court-Entscheidung die 500.000 Betroffenen nicht einfach aus dem Land werfen können. Einige von ihnen haben in der Zwischenzeit politisches Asyl beantragt oder eine Green Card. Bevor über diese Anträge nicht entschieden ist, können sie auch nicht deportiert werden.
Die US-Regierung will Migranten ausweisen, aber rechtlich gibt es da auch für Präsident Trump noch einige Hürden. Sebastian Hesse war das aus Washington. Und wir bleiben in den USA. Da hat Tesla-Chef Elon Musk gerade die US-Regierung nach 4 Monaten wieder verlassen. Gestern endete sein Vertrag als Chef der Regierungsbehörde DOGE. Mit ihr sollte er umfassende Kürzungen im Verwaltungsapparat durchsetzen. USA-Korrespondentin Birgit Eger über die Verabschiedung und die Bilanz von Elon Musk als Regierungsangestelltem.
Zum Abschied lud ihn US-Präsident Trump ins Oval Office im Weißen Haus ein, bedankte sich und übergab ihm einen goldenen Schlüssel als besonderes Geschenk. Auch symbolisch zu verstehen. Elon wird uns nicht wirklich verlassen, er wird hin und her gehen. Das, also Doge, ist sein Baby. Dass sich Elon Musk als Vater der Behörde Doge versteht, war auch an seinem Outfit zu erkennen. Unter dem schwarzen Blazer ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Doge Father, also Vater der Behörde Doge. Darüber eine Hand, die ein Marionettenspielkreuz hält. Eine Anspielung auf den Mafia-Film Der Pate, der im US-Original The Godfather heißt. Donald Trump zog eine positive Bilanz der Arbeit der Doge-Behörde und ihres Strippenziehers. Man wird die Ergebnisse erst in weiter Zukunft sehen, in 1 oder 2 Jahren. Später wird man viele Ergebnisse sehen und das sind hunderte Milliarden von Dollar zusammengenommen. Und da werden weitere dazukommen. Nach eigenen Angaben haben Elon Musk und seine Mitarbeiter bisher 160 Milliarden US-Dollar einsparen können. Nur einen Bruchteil der ursprünglichen Ankündigungen. Aber eine unabhängige Bilanz der bisherigen Arbeit der Behörde zu ziehen, ist schwer. Journalisten der New York Times und von The Atlantic zum Beispiel haben es versucht. Sie haben festgestellt, dass die Rechnungen, die im Internet veröffentlicht wurden, nicht immer nachzuvollziehen sind. Mal gab es Tippfehler, mal wurden Ausgaben eingerechnet, die gar nicht gemacht wurden, oder Kredite aufgezählt, die gar nicht aufgenommen wurden. US-Präsident Donald Trump hatte Elon Musk im Januar mit der Leitung der Behörde Doge beauftragt, die Verschwendung, Betrug und Missbrauch von Staatsgeldern untersuchen sollte. Schon Musks Ernennung als Regierungsangestellter mit besonderen Aufgaben löste bei politischen Beobachtern viel Kritik aus. William Resch, Politologe und Professor an der Andrew Young School of Policy Studies in Atlanta. Ich persönlich finde, dass dieser Job außerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung zustande kam. Einfach durch Ernennung durch den Präsidenten. Und er wurde eingesetzt, trotz vieler bestehender Interessenskonflikte. Er, also seine Firmen, haben selber Verträge mit vielen Ämtern. Und so jemand kann entscheiden, welche Programme gestrichen werden, welche staatlichen Angestellten entlassen werden. Das ist hochproblematisch, auch nach ethischen Standards. Andere hielten seine Ernennung für einen klugen Schachzug. Ein erfolgreicher Unternehmer räumt auf. Das Bild gefiel vielen Trump-Fans. Matt Terrell arbeitet für das Beratungsunternehmen Firehouse Strategies, das den Republikanern nahesteht. Er hat Elon Musks Auftritte beobachtet. Wenn Elon Musk zu Besuch im Kapitol auftaucht, im Parlament, dann wollten alle Parlamentarier genauso wie einfache Angestellte ein Selfie mit ihm. In der Vergangenheit haben auch andere US-Präsidenten Gelder gekürzt und Angestellte entlassen. Behörden sollten effizienter arbeiten, das befürworten Anhänger beider Parteien. Nur das Wie ist umstritten. Vor allem in der Entwicklungshilfe, im Erziehungsministerium, bei Ernährungs-, Gesundheits- und Gleichstellungsprogrammen wurden Gelder anscheinend wahllos gestrichen. Auch wenn sich Elon Musk jetzt offiziell in die Welt seiner Unternehmen zurückzieht, soll die Arbeit der Behörde weitergehen. Musk will aber dem Präsidenten verbunden bleiben, sagt er zum Abschied. Ich werde hier öfter zu Besuch sein und werde ein Freund und Ratgeber für den Präsidenten sein. Elon Musk hat in seiner Zeit als Chef der Behörde Doge Sympathien verloren. Selbst bei den Republikanern hatte sein rigoroses Vorgehen Kritik ausgelöst. Aber als größter Wahlkampfspender der Partei und einflussreicher Ratgeber wird Musk unverzichtbar bleiben und dabei seine eigenen Ziele im Blick behalten. Davon ist William Rash überzeugt. Er ist der reichste Mann der Welt und Geld spielt leider in den Wahlkämpfen der USA eine wichtige Rolle. Und weil er mit Abstand der reichste Mann der Welt ist, kann er weiterhin die Politiker unterstützen, die seine Meinung teilen oder mit deren Hilfe er seine eigenen privaten Interessen weiter verfolgen kann.
Aber nun hat sich Elon Musk erstmal als Mitarbeiter der US-Regierung verabschiedet. Der Beitrag war von Birgit Eger aus Washington. Um den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beenden, fordern auch hierzulande viele Menschen, jede Gelegenheit zum Dialog mit Russland zu nutzen. Das sei immer noch besser, als weiter zu schießen. Eine solche Gelegenheit bietet sich am Montag wieder möglicherweise. Russland hat angekündigt, eine Delegation zu direkten Verhandlungen mit der Ukraine nach Istanbul zu schicken. Unklar ist allerdings, wie ernst die russische Seite ihre Ankündigung meint, sie sei zu einem Waffenstillstand bereit. Ob auch die Ukraine eine Delegation nach Istanbul schickt, hat Präsident Volodymyr Zelensky bisher nach eigenen Angaben noch nicht entschieden. Hatun Silan fasst die jüngsten Äußerungen zum Thema zusammen.
Der ukrainische Präsident Zelensky stellt Bedingungen für das Treffen mit Russland. Er teilte mit, darüber mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen zu haben. Details nannte er nicht, sagte aber, dass es bei einer ukrainischen Teilnahme echte Ergebnisse geben müsse. Zelensky erklärte, dass der jüngste Gefangenenaustausch ein wichtiges, aber leider das einzige Ergebnis der letzten Verhandlungen in Istanbul gewesen ist. Russland hat im UN-Sicherheitsrat seine Bereitschaft zu einer Waffenruhe erklärt. Botschafter Nebenzia stellte ebenfalls Vorbedingungen. Die westlichen Länder müssten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Außerdem müsse das Land seine Mobilmachung beenden. Trotz Plänen für eine zweite Verhandlungsrunde gehen die Kampfhandlungen weiter. In der Nacht ist bei einem russischen Angriff auf das ukrainische Grenzgebiet Sumy mindestens ein Mensch verletzt worden. Außerdem meldete die Ukraine Explosionen in mehreren Städten. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im russischen Gebiet Kursk hat es mindestens 10 Verletzte gegeben. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Informationen von Hatun Silan. In der neuen Bundesregierung gibt es zum ersten Mal eine Ministerin für Raumfahrt. Zwar ist Dorothea Bär auch für Forschung und Technologie zuständig, aber es wird deutlich, dass Deutschland das Thema ernster nehmen will, wie einige europäische Partner schon seit längerem. In Frankreich zum Beispiel steht das Thema schon länger auf der Tagesordnung. Präsident Macron hebt die Bedeutung des Weltraums immer wieder besonders hervor. Warum gerade den Franzosen das Thema so wichtig ist, weiß unsere Korrespondentin Caroline Düller.
Es ist ein Konzept, das Emmanuel Macron bei jeder sich bietenden Gelegenheit aufgreift. Europäische Souveränität, europäische Eigenständigkeit. Der Weltraum spielt für Macron dabei eine zentrale Rolle.
Si nous voulons concrétiser cet objectif de souveraineté, un passage obligé, indispensable, souveraineté des souverainetés, eh bien l'espace.
Um Souveränität zu erreichen, müsse Europa den Weltraum mitdenken, sagte Macron sinngemäß beim Europäischen Weltraumgipfel 2022 in Toulouse. Auch und besonders aus einer verteidigungspolitischen Perspektive.
L'espace en effet est aussi l'expression de la stratégie des puissances.
Die Strategie großer Mächte zeigt sich auch im Weltraum. Und wir müssen dieser Realität ins Auge sehen. Dort werden nicht nur wirtschaftliche und industrielle Strategien umgesetzt, sondern auch militärische. Dort zeigen sich Machtansprüche und neue Konflikte. Auf nationaler Ebene hat Frankreich schon seit 2019 eine Weltraumverteidigungsstrategie. Das Ziel: Weltraumüberwachungsfähigkeiten ausbauen und bis 2030 aktive Verteidigungskapazitäten entwickeln, um etwa Satelliten zu schützen. Dabei gewinnt die New Space-Industrie immer mehr an Bedeutung, also private Firmen und Start-ups, die Weltraumtechnik herstellen. Im vergangenen Herbst etwa hat die französische Armee Tutatis vorgestellt, ein Projekt zur satellitenbasierten Verteidigung, bei dem sie mit Rüstungsfirmen und Weltraum-Start-ups zusammenarbeitet. Doch was bedeutet es, wenn nicht mehr nur Staaten über kampfentscheidende Technologien verfügen, sondern auch private, kommerzielle Unternehmen? Paul Vorer forscht am französischen Institut für internationale Beziehungen zur strategischen Bedeutung der Weltraumpolitik.
Ça peut représenter une perte de souveraineté.
Das kann einen Verlust von Souveränität bedeuten. Denn selbst wenn das private Unternehmen Aufgaben übernimmt, die man als militärisch bezeichnen kann, dann behält dieses Privatunternehmen immer eine gewisse Eigenständigkeit. Das haben wir gesehen, als SpaceX die Verfügbarkeit des Starlink-Satellitennetzwerkes in der Ukraine teilweise eingeschränkt hat und daraufhin eine militärische Operation gescheitert war.
Starlink pour l'armée ukrainienne, ce qui a empêché une opération militaire d'aboutir.
Die Zusammenarbeit mit privaten Firmen im Verteidigungsbereich ist grundsätzlich nicht neu. In Sachen Weltraumverteidigung müssten die staatlichen Stellen aber erstmal definieren, was diese Zusammenarbeit, vor allem mit Start-ups, überhaupt bewirken solle, sagt Paul Vorer.
L'idée c'est de favoriser l'émergence de ce type d'acteurs.
Im Moment fördert man solche Akteure, aber ohne sich die fundamentale Frage zu stellen, was genau staatliche Institutionen eigentlich brauchen und welche Rolle die privaten Firmen dabei genau spielen. Wozu hat man ein Weltraumprogramm, ob zivil oder militärisch?
Quel est l'objectif d'un programme spatial civil, d'un programme spatial militaire?
Möglich, dass Frankreichs neue Weltraumstrategie zumindest Ansätze für Antworten liefert. Regierungschef François Bayrou hatte sie Anfang März in Auftrag gegeben, nachdem die europäische Trägerrakete Ariane 6 erfolgreich einen französischen Militärsatelliten ins All geschickt hatte. Die Strategie soll Frankreichs zivile und militärische Ziele im Weltraum definieren, auch im europäischen Kontext. Im Juni soll die Strategie vorliegen.
Caroline Döller aus Paris.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Nikolaus Simmern einen schönen Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen. Wir schauen voraus auf das Champions League Finale im Fußball. Heute Abend ab 21 Uhr im Münchner Stadion Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand. Und Inter Mailand wartet seit vielen Jahren wieder auf einen Champions League Titel und hat ja gute Erinnerungen an den Spielort heute Abend. Anton Kästner.
Inter Mailand hat gute Erinnerungen an die Allianz Arena. Erst im April haben die Italiener hier das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1 gegen Bayern gewonnen und so den Grundstein fürs Weiterkommen gelegt. Im Finale gegen Paris Saint-Germain hat Inter jetzt ein klares Ziel, es besser zu machen als vor 2 Jahren, als das Team auch schon im Finale stand und das dann aber knapp gegen Manchester City verlor. Auch damals schon hieß der Trainer Simone Inzaghi. In 3 Jahren 2-mal im Finale, das ist, glaube ich, das erste Mal in Inters Geschichte. Nur einmal stand ein Trainer 2-mal im Finale. Aber um wirklich in die Geschichte einzugehen, müssen wir am Samstag gewinnen. Es ist ein Alles-oder-Nichts-Spiel für Inter. Erst vor einer Woche hat das Team die italienische Meisterschaft nur um einen Punkt verpasst. Ein Sieg gegen Paris würde dafür mehr als entschädigen. Und die Erfahrung in der Liga kann Inter auch helfen, sagt Stürmer Marcus Thuram. Du darfst dich, wenn das Spiel losgeht, nicht mehr ärgern über das Spiel gegen Lazio, die verlorene Meisterschaft. Wir müssen befreit aufspielen. Aber schon auch im Kopf haben, was wir zuletzt gut gemacht haben und was nicht. Das hilft schon. Nicht nur das Team ist heiß aufs Finale. Bis zu 40.000 Inter-Fans wollen, laut italienischen Medienberichten, nach München kommen. Mit oder ohne Ticket. Wer kein Ticket hat, wird das Spiel wahrscheinlich beim Public Viewing im Olympiapark schauen. Oder irgendwo in der Stadt, zum Beispiel in der Nähe vom Odeonsplatz. Dort ist tagsüber der offizielle Fan-Meeting-Point für Inter-Fans. Und auch in Mailand selber wird natürlich einiges geboten sein. So wird es unter anderem Public Viewing im Mailänder Stadion San Siro geben. Für die Inter-Fans, die nicht nach München fahren.
Um 21 Uhr geht's los, zu sehen im Fernsehen im ZDF. Die Italiener sind ja überall in Europa, nicht nur in München heute Abend, was Fußball angeht, auch in Paris bei den French Open im Tennis. Und ein Italiener, der versucht, Alexander Zverev aus dem Turnier zu werfen, Guido Ringel. Aber schafft er das? Hat er eine Chance?
Naja, eine Chance hat er, klar. Er ist die Nummer 26 in der Welt. Flavio Cobolli hat zuletzt gute Ergebnisse eingefahren, aber der erste Satz ging an ihm vorbei. Da war Alexander Zverev, der starke Mann, hat hier geradezu alles getroffen von der Grundlinie. Super sicher, mit viel Druck. Der Aufschlag war da, die Übersicht, die Länge der Bälle, alles hat gepasst und deswegen ein schneller Satzgewinn für Alexander Zverev. Nach nur 40 Minuten stand es 6-2.
Aber jetzt ist Kuboli, so langsam hat man das Gefühl, im Spiel führt 2-0 im zweiten Satz. Er hat jetzt gar nicht mal so den großen Winnerschlag, also einen Paradeschlag, mit dem er direkte Punkte macht. Er ist halt sehr vielseitig, spielt gute Winkel, ist sehr flink, er läuft auch teilweise absurde Bälle und hat gute Ideen. Aber die Idee, jetzt den Ball ins Netz zu hauen, obwohl das natürlich nicht seine Idee war, ist weniger gut. Klar ist 2-0 die Führung für den Italiener auf dem voll besetzten Center Court hier im warmen Paris, allerdings bedeckter Himmel, also nicht so heiß wie gestern, als Daniel Altmaier ja gespielt hat. Und der steht ja schon im Achtelfinale für Zverev. Geht's heute darum, genau diese Runde der besten 16 zu erreichen. Er hat den ersten Satz gewonnen gegen Kuboli, aber eine ganz klare Angelegenheit scheint mir das hier noch nicht zu sein. Kuboli, jetzt der 23-jährige junge Mann aus Italien, ist besser in der Partie, könnte spannend werden noch.
Guido Ringel live aus Paris von den French Open. Jetzt geht's wieder zurück zur Sportart Fußball. Am kommenden Mittwoch wird er auch gespielt, auch wieder im Münchner Stadion. Da geht's aber dann Nations League Final Four, so heißt die ganze Veranstaltung, glaube ich, für Deutschland gegen Portugal. Und über die Vorbereitung, den Stand der Dinge, wollen wir sprechen mit unserem Mann im Quartier in Herzogenaurach, mit Thomas Kattenbeck. Guten Tag, servus.
Ja, grüß dich, Nick.
So, wie schaut's denn heute aus? Es gab eine Hiobsbotschaft, ein Spieler musste abreisen, Nadim Amiri. Was ist mit dem los?
Ja, der Junge, der hat sich offenbar mit den Adduktoren so stark herumgeplagt, dass es einfach nicht mehr möglich war, auch nicht über die medizinische Abteilung des DFB, ihn bis zu diesem Spiel am Mittwoch. Es ist ja das Halbfinale dieses Finalturniers der Nations League, um es mal ganz genau zu sagen, dann auch wieder hinzubekommen. War nichts mehr zu machen. Heute Morgen mit dem Köfferchen schon Richtung Bahnhof gebracht worden. Und deswegen ist für Nadim Amiri dieser Länderspiel-Lehrgang, nennen sie es ja jetzt immer auch im Vorfeld von Turnieren oder auch dann von Spielen, schon wieder beendet. Besser sieht's dagegen bei seinem Teamkollegen, bei Jonathan Burkhardt aus. Der hatte sich ja gestern beim öffentlichen Training einen blutigen Zeh von einem Mitspieler geholt. Aber der Junge, 18 Tore ja letzte Saison in der Fußball-Bundesliga erzielt, war heute Morgen schon wieder auf dem Trainingsplatz mit dabei. Und das ist auch gut so.
Niklas Füllkrug ist ja auch mit dabei, obwohl er in der Saison oder während der Saison sehr häufig von Verletzungen geplagt war. Wie schätzt du ihn momentan ein, was seine Form angeht?
Ja, der Niklas stand heute hier auch bei der Presserede und Antwort. Und ich muss erst mal sagen, du merkst einfach, der Typ ist mit seinen etwas über 30 Jahren, der ruht in sich, der weiß, was er kann. Ich glaube auch, dass er vom Typ her der Mannschaft wirklich sehr, sehr viel gibt. Und der hat auch noch mal gesagt, wunderbar, freue mich total, dass ich nach 8 Monaten, viele Verletzungen hat er da ja gehabt, jetzt wieder dabei sein darf. Und eins kann er aber jetzt auch schon versprechen, und das hören wir jetzt auch gleich: Die Mannschaft wird für diese beiden Spiele wirklich alles geben.
Wir haben 2 Spiele in Deutschland, in großen Stadien. Hoffentlich sind beide in München. Da wollen wir natürlich unsere Fans entertainen und mit einem guten Gefühl nach Hause schicken. Und dementsprechend wollen wir unbedingt dieses Turnier gewinnen. Wir gehen das sehr, sehr, sehr seriös an und wollen unbedingt diesen Sieg einfahren.
Mittwoch also Portugal in München. Und das Finale wäre dann eben auch in München. Spiel um Platz 3 am Sonntag in Stuttgart.
Apropos München, Rudi Völler, der Sportdirektor, und Trainer Julian Nagelsmann haben auf eine Reise heute Abend zum Champions-League-Finale verzichtet. Wie wird man denn heute Abend gucken? In einem kargen Gemeinschaftsraum in Herzogenaurach?
Nein, das ist ja das Schöne hier. Sie wollen übrigens ja auch immer, solange sie noch die Verträge auch mit Adidas haben, immer wieder hier in dieses Camp kommen. Da haben sie ihre Blockhütten, da haben sie Areas, wo sie zusammensitzen können und werden. Und genau das wollen sie heute Abend auch tun. Zusammen Fußball Champions League schauen. Es spielen übrigens 4 portugiesische Nationalspieler bei Paris Saint-Germain auch mit. Also auch da haben sie dann den einen oder anderen Spieler vor Augen. Und das wollen sie zusammen machen. Und ich fand super, dass Nagelsmann und Völler gesagt haben, wir pfeifen quasi auf die großen UEFA-Verantwortlichen und Funktionäre, sondern wir bleiben beim Team. Also der Spirit stimmt. Jetzt müssen sie es halt am Mittwoch wieder mal auf dem Platz umsetzen.
Thomas Kattenbeck über die Stimmung bei der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer. Bei den Frauen ist sie ziemlich gut. Die haben ihr vorletztes Nations League-Gruppenspiel gestern Abend in Bremen sehr deutlich gegen die Niederlande gewonnen. Hendrik Lückhoff.
Es wurde viel geredet vor dem Spiel, darüber, dass nicht genug geredet wurde oder nicht immer ganz glücklich.
Die Kommunikation war das große Thema. Für seine mangelnde Kommunikation mit nicht nominierten Spielerinnen bekam Bundestrainer Christian Wück viel Kritik. Deswegen war ihm eine Feststellung nach dem Spiel besonders wichtig.
Ich glaube, man hat heute nicht gesehen auf dem Platz, dass irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten da waren.
Im Gegenteil. Der klare und auch in der Höhe verdiente 4:0-Sieg gegen die Niederlande war ein Statement. Vielleicht das beste Spiel unter Wück?
Es war mit Sicherheit das konstanteste Spiel. Ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber es war das Konstanteste. Das war ja auch ein Punkt, den wir unbedingt in den Griff kriegen wollen.
Denn zuletzt wechselten sich starke und schwache Halbzeiten immer wieder ab. Und jetzt in Bremen zeigte das Team um Doppeltorschützin Lea Schüller erstmals seit langem wieder eine durchgehend überzeugende Leistung.
Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir einfach jetzt auch mal zeigen wollten, in Deutschland ein gutes Spiel abzuliefern, und das ist uns heute gelungen.
Sie haben vorher gesprochen, kommuniziert, offenbar ausführlich, mit einer klaren Ansage vom Bundestrainer.
Wir haben es das erste Mal wirklich in dieser Deutlichkeit angesprochen, und da haben wir einen Stuhlkreis gemacht, wenn Sie das so haben wollen. Das heißt, wir haben darüber geredet.
Und die Mannschaft hat es umgesetzt. Thema Konstanz also abgehakt.
Ich glaube, das Thema war heute nicht zu sehen. Ich hoffe, dass es erledigt ist. Ich glaube noch nicht so richtig dran.
Bundestrainer Christian Wück skeptisch, auch nach so einem überzeugenden Spiel. Die Kommunikation wird also ein Thema bleiben. Viel mehr bleibt aber nach diesem Abend kommunikativ und vor allem spielerisch.
Wir sind auf dem richtigen Weg und wir müssen den Weg jetzt weitergehen.
Auf dem richtigen Weg scheinen auch die deutschen Turnerinnen und Turner zu sein. Bei den Europameisterschaften im Rahmen des Deutschen Turnfestes in Leipzig. Florian Winkler, wie kommt das eigentlich, dass die so erfolgreich sind? Damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet.
Da geht's mir tatsächlich, lieber Nick, ähnlich. Das hatten die wenigsten in der Form und in der Anzahl dieser Medaillen auch erwartet. Dementsprechend muss man einfach nur sagen, mit einer Lockerheit, mit einer Leichtigkeit und einer absoluten Freude, die sie hier so beflügelt vor diesem sehr, sehr turnbegeisterten Publikum in Leipzig, allen voran so diese junge Generation, um eine 19-jährige Carina Schönmeier mit Timo Eder, ebenfalls 19 Jahre Mixed-Team-Wettbewerbssieger geworden, also Goldmedaille im neuen Mixed-Team. Dazu gestern am Sprung die Medaille geholt, also den Titel, und dann heute ein Nils Dunkel, der schon die ganze Zeit sagt, wie geil, ich zitiere nur, das hier ist zu turnen in der Leipziger Messe, wie das beflügeln kann, und dann haut er hier so eine blitzsaubere Übung ans Gerät, an den Barren zwischen diesen beiden Holmen, top Abgang gestanden in den Boden, und dann patzt die Konkurrenz, dann kommt eins zum anderen und dann plötzlich hast du schon den zweiten Einzeltitel bei Heim-Europameisterschaften. Da muss ich wirklich sehr, sehr lange rechnen, wann das letzte Mal der Fall war, und dazu die nächste Medaille mit Timo Eder vom MTV Ludwigsburg, der die Bronzemedaille gewinnt. Also die Turnen mit einer neuen Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Lockerheit, die tut gut, und trotzdem alle fokussiert, alle konzentriert und alle bereit, wirklich das Letzte an jedem Gerät zu geben. Und das ist aktuell eine super gute Mischung. Da findet sich gerade eine ganz neue, sehr vielversprechende Generation beim Deutschen Turnerbund, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und ich bin mal gespannt, wie das bei den nächsten großen Turnieren, allen voran die Weltmeisterschaft im Oktober, dann aussieht.
Dann geht's vom Turnen zu einer ähnlich akrobatischen Sportart, nämlich zum Zehnkampf. Da muss man auch ziemlich viel und ziemlich gut sein und ziemlich viel können. Mehrkampf-Meeting in Götzis. Und mit dabei ist unser Kollege Martin Rasper. Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo aus Götzis.
Alle erwarten von Leo Neugebauer, dass er mal eine sehr wichtige Marke knackt, nämlich die 9000 Punkte. Wie siehst du das? Wird da zu viel Druck aufgebaut oder ist das eine Geschichte, die er so früh in der Saison schon hinkriegen kann?
Naja, das ist natürlich wirklich eine Zielmarke in der Leichtathletik, die es bislang erst 4 Athleten geschafft haben. Und das ist natürlich eine Hürde, um in der Sprache der Leichtathleten zu bleiben, die ausgesprochen hoch gesetzt ist. Aber Leo Neugebauer, er hat hier einen optimalen Einstieg in diesen Zehnkampf gefunden. Er ist im 100-Meter-Sprint nur 500stel über seiner Bestleistung geblieben, im Weitsprung mit 7,91 Meter nur knapp 9 Zentimeter unter seiner Bestleistung, war da sogar stärker als bei seinem deutschen Rekord. Aber jetzt im Kugelstoßen der dritten Disziplin, da leistet er sich einen kleinen Hänger, Dämpfer, wie man immer das auch nennen will, mit etwa 15,79 Meter hat er gestoßen. Das ist nicht ganz das, was er sich erwartet hat. Da hätte es schon über die 16-Meter-Marke gehen sollen. Aber der Zehnkampf, 10 Disziplinen, da ist noch ganz, ganz viel drin. Leo Neugebauer liegt optimal im Wettbewerb, aktuell auf Rang 2. Und da kann noch vieles und eigentlich alles passieren.
Vielen Dank an Martin Raspe. Sport haben wir wieder gegen 4:15. Bis dahin.
Werbung.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders. Aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
Genau. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit ebenfalls 20 Minuten plus. A115 in Richtung Dreieck Funkturm zwischen Kleinmachnow und Dreilinden steht ein defektes Fahrzeug auf der mittleren Spur. Sie brauchen bis zu 10 Minuten länger. Auf dem Berliner Stadtring stockt es Richtung Wedding. Rechnen Sie ab Schmargendorf mit 10 Minuten plus. Plenterwald wegen des Berlin-Triathlons. An diesem Wochenende sind tagsüber Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkinallee sowie die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt. Vor allem auf der Minna-Totenhagen-Straße kommt es zum Stau. Weitere Staus gibt es auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen, auf der Karl-Marx- und Hermann-Straße Richtung Hermann-Platz sowie auf der Wollangstraße Richtung Pankow. Und die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach der Ankündigung von US-Präsident Trump, die Zölle auf Stahl und Aluminium zu verdoppeln, warnt die deutsche Stahlindustrie vor den Folgen. Die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Ripple sagte, traditionelle Lieferländer würden sich jetzt nach Europa umorientieren. Das werde hier den Importdruck erhöhen. Michael Kück.
Die höheren Zölle sollen bereits am kommenden Mittwoch in Kraft treten, schrieb Trump in seinem Online-Dienst. Ausnahmen werde es dabei keine geben, fügte der US-Präsident hinzu. Die USA sind der weltweit wichtigste Absatzmarkt für europäischen Stahl. Die angekündigten Aufschläge auf Aluminiumimporte treffen neben Kanada und Südkorea vor allem China.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff werde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. In Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin findet heute zum zweiten Mal der Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Yvonne Krause, RBB 24.
Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld. Die Polizei begleitet den CSD in Rheinsberg und ist auf alle Eventualitäten vorbereitet, wie ein Polizeisprecher sagte.
Hamburg hat gemeinsam mit Schleswig-Holstein als letzter der deutschen Kandidaten ein Konzept für eine Olympia-Bewerbung vorgestellt. Die beiden Länder wollen mit ihren Plänen auf Nachhaltigkeit setzen, ähnlich wie die anderen Bewerber. Mit im Rennen sind Berlin, das sich unter anderem gemeinsam mit Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bewirbt, sowie München und die Region Rhein-Ruhr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin-Steglitz 22 und in Adlershof 25 Grad, in Küritz 21 und in Senftenberg 30 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel, maximal 28 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wir wollen diese Spiele nach Deutschland holen. Das ist der größte Wunsch, erstmal nach Deutschland zu holen. Ich sag ganz bescheiden, ich glaube, ohne Berlin wird es ein bisschen schwieriger.
Olympia in Deutschland. Die Spiele auszurichten, davon träumen einige. Hamburg, München, die Region Rhein-Ruhr. Sie alle wollen olympische und paralympische Spiele zu sich holen. Und auch Berlin will das und bewirbt sich gerade. Nicht allein, sondern gemeinsam mit den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen sollen die Spiele 2036, 2040 oder 2044, so richtig ist das noch nicht klar, in die Hauptstadt geholt werden. Am Dienstag wurde die Bewerbung im Olympiastadion offiziell bekannt gegeben von der Politikprominenz, unter anderem von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner und der Innensenatorin und Sportsenatorin Iris Spranger. Am Ende entscheidet nämlich der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, in einem Jahr, mit welcher Stadt oder mit welcher Region sich beim IOC, beim Internationalen Olympischen Komitee für Olympische Spiele, beworben wird. Ist also noch eine Menge Zeit und vor allem eine Menge Zeit, sich mal zu überlegen, wie ist das eigentlich so? Olympische Spiele in Berlin, will man das oder ist das eine richtig schlechte Idee? Und in dieser Ausgabe der Spreepolitik wollen wir genau dieser Frage nachgehen. Könnte Berlin das überhaupt? Das wohl wichtigste Sportereignis der Welt ausrichten. Wie würden Olympische Spiele hier aussehen? Und wären sie überhaupt von der Bevölkerung gewollt? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir doppelte Unterstützung jetzt ins Boot geholt. Und zwar von Christian Dexne aus der RBB Sportredaktion. Er berichtet seit 2004 über Olympische Spiele. Und Sebastian Schübel ist unser Experte für Berliner Sportpolitik in unserer landespolitischen Redaktion. Beide stehen jetzt hier vor mir. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo, grüß dich.
Olympia in Berlin, ich würde ganz gern wissen, was denkt ihr erstmal nur persönlich darüber? Also kann Berlin Olympia, Christian?
Kann Berlin Olympia? Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Berlin Olympia kann. Das Konzept, was jetzt aber am Dienstag vorgestellt wurde, das ist für mich noch nicht ganz ausgereift. Also da sind für mich relativ viele Fragen offen geblieben und deswegen kann ich das noch nicht so ganz beantworten. Berlin hatte sich ja lange mit Hamburg zusammen im Hintergrund beraten, gemeinsame Sache zu machen. Hamburg ist dann abgesprungen, weil sie zu wenig Sportarten bekommen haben. Jetzt wurden andere Partner gesucht, aber ich finde, da ist so vieles noch unausgegoren. Zum Beispiel, dass jetzt ja Kiel und Warnemünde beide als mögliche Partner dabei sind, aber nur in einem der Orte wird es Segeln geben. Ich finde, solche Kleinigkeiten hätte man vorher ausräumen müssen und davon gibt es relativ viele.
Und wir sprechen über diese Details gleich, glaube ich, auch nochmal ganz ausführlich. Sebastian, was denkst du denn? Also nur diese Vorstellung, Olympische Spiele in Berlin, hast du da positive oder eher negative Gefühle?
Ich bin da eher skeptisch. Nicht, weil ich Olympia nicht toll finde, sondern ich kann mir das total gut vorstellen, dass dann Beachvolleyball am Brandenburger Tor und so weiter gespielt wird und alle möglichen anderen olympischen Sportarten. Als Berliner fände ich die Idee attraktiv, aber ich bin wahnsinnig skeptisch, was die Details angeht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Rechnung so aufgeht, wie sie uns da jetzt präsentiert wurde.
Okay, also wir haben hier zwei Skeptiker am Tisch sitzen. Niemand ist so richtig enthusiastisch. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde auch so aus sportlicher Sicht ist das irgendwie eine coole Vorstellung. Aber man kann sich einfach nicht vorstellen, dass Berlin sich das auch überhaupt leisten kann. Und in der Redaktion haben wir auch schon besprochen, wenn man jetzt hier in Berlin Kulturschaffende wäre oder eine soziale Einrichtung hat, die gerade von Kürzungen betroffen ist, dann findet man das vielleicht auch irgendwie alles eine wahnwitzige Idee, dass das dann plötzlich geht. Aber gehen wir mal in die Details. Also schauen wir erstmal aufs Konzept und auch auf die Machbarkeit. Also olympische Spiele in Berlin. Der Zeitraum ist ja noch gar nicht klar, 36, 40 oder 44. Und jetzt wurde eben Dienstag dieses Konzept Berlin Plus vorgestellt. Und da eben die Idee, entweder Segeln, dann in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern in Rostock, das ist noch nicht ganz klar. Triathlon und Radsport könnte dann zum Beispiel nach Brandenburg gehen. Kanuslalom in Leipzig. Christian, was ist bisher noch über dieses Konzept Berlin Plus bekannt aus sportlicher Sicht?
Grundsätzlich kann man sagen, das wurde sich schon sehr an Paris orientiert. Also Sebastian, du hast es ja eben schon gesagt, Beachvolleyball an dem bekanntesten Ort der Stadt, also vorm Eiffelturm war es in Paris, hier war es am Brandenburger Tor, auf dem Tempelhofer Feld werden die jungen Sportarten stattfinden. Das war im Prinzip 1:1 so auf dem Place de la Concorde in Paris. Auch die ausgelagerten Dinge, das ist alles auch in Paris ein bisschen so gewesen. Also zum Beispiel Kanu und Rudern wird jetzt auf dem BC oder würde auf dem BC in Brandenburg an der Havel stattfinden. Die Regattastrecke in Paris war auch eine Stunde vom Zentrum entfernt. Das ist also durchaus relativ vergleichbar damit. Man möchte ja reingehen in die Städte, man möchte wenig neu bauen. Deswegen ist das eben auch so verteilt. Und ich würde sagen, jetzt man könnte jetzt aufzählen, welche Sportarten wo stattfinden. Aber
kannst du mal ein bisschen Einblicke geben? Also wer das noch nicht gehört hat, interessiert es vielleicht.
Ja, zum Beispiel wird in der Max-Schmeling-Halle Volleyball gespielt. Ja, die Max-Schmeling-Halle gibt es, die wurde damals gebaut zur erfolglosen Olympiabewerbung 2000. Aber auch da, die ist zwar fertig, Da muss natürlich noch mal mehr als ein Eimer Farbe investiert werden, um die dann eben den jetzigen Bedürfnissen Olympischer Spiele anzupassen oder denen von Olympischen Spielen in 10, 20 Jahren. Und davon gibt es eben viele weitere Beispiele. In der Uber Arena, größte Halle, die wir in Berlin haben, deckungsgleich wieder zu Paris, größte Halle dort, Paris, Bercy, wird erst geturnt und dann Basketball gespielt. Auch das ist wieder deckungsgleich. Also man hat da schon sehr viel übernommen von dem, was in Paris durchaus erfolgreicher.
Und das auch irgendwie alles so, ja, ich sag mal, in Walking Distance, also dass man so spazieren kann zu den unterschiedlichen Sportstätten, das ist ja irgendwie auch gedacht, oder dass man mit der...
Ja, so ein bisschen, ne? Also, ja. Also vom Jahn-Sportpark kann man natürlich super zur Schmelinghalle rüber spazieren. Ja. Jahn-Sportpark wird dann Rugby sein, was ich spannend finde auf jeden Fall. Frage ist natürlich auch noch, was ist dann mit Velodrom, ist ja wahrscheinlich dann auch wieder mit dabei. Genau. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr in Laufreichweite. Du warst ja auch in Paris, ne?
Ja.
Da ist ja auch eine große Stadt, ne? Also da war jetzt auch nicht alles in Spazieren.
Alles in Walking Distance, es gibt dann immer sogenannte Cluster, nennen die das. Ne? Also immer so Bereiche, wo dann eben mehrere Sportstätten sind. Neben dem Velodrom ist dann direkt das Schwimmen zum Beispiel, beziehungsweise nur das Wasserspringen und das, was ist da noch, Synchronschwimmen, genau, das Streckenschwimmen wird im Sportforum sein. Das ist aber dann auch wiederum nur eine Viertelstunde zu Fuß von da entfernt. Also es gibt immer so Bereiche, in denen dann mehrere Sportarten stattfinden.
Aber es ist dann schon so, dass in der ganzen Stadt dieses olympische Feeling irgendwie zu spüren sein soll.
So soll es sein. Also es ist ja für mich der kurioseste Ort überhaupt, ist Arkenfelde. Das ist übrigens die höchste Erhöhung Berlins, habe ich in dem Zusammenhang gelernt. Ein Müllberg im Norden Berlins, der einer privaten Recyclingfirma gehört. Da ist ein Zaun drumherum. Da ist aber eine Mountainbike-Strecke drauf. Und es gibt hier ein paar Mountainbike-Vereine in Berlin. Wenn die ein Rennen stattfinden lassen wollen, dann rufen die in München an. Dann bringt einer den Schlüssel vorbei, schließt da auf. Und dann fahren die auf dieser Mountainbike-Strecke. Aber die muss man natürlich dann auch mieten. Die muss man dann von dieser Firma mieten und da eben auch Struktur hinbauen. Aber das ist wirklich der nördlichste Zipfel Berlins, der dann auch olympisches Gefühl haben soll.
Aber ein interessanter Punkt, den ich ganz spannend fand, ist, dass sie zum Beispiel das Bouldern wollen sie dann auf dem Tempelhofer Feld machen. Das ist so ein Punkt. Es gibt Boulderhallen in Berlin überall, aber wir haben zum Beispiel tatsächlich keine offizielle öffentliche Boulderstruktur. Das heißt also zum Beispiel auch große Wettbewerbe werden eher nicht in Berlin abgehalten, weil die großen Hallen gehören allen privaten Betreibern, die sich engagiert haben, die da Geld reingesteckt haben und die haben die entsprechenden Hallen gebaut, aber die wollen auch nicht für einen Wettbewerb mal eben so ihre Halle eine Woche freimachen, weil denen dann Geld durch die Lappen geht, sodass Berlin selber gar keine öffentliche große Boulderhalle hat, wo das geht, nicht mal vom Verband. So, und deswegen müssen die dann was Temporäres aufbauen am Tempelhofer Feld.
Man bräuchte auch eine Tribüne. Also in den Boulderhallen, die es gibt, da ist natürlich nur der Kletterfelsen und drumherum nichts. Und auch in Paris war das ein temporärer Felsen und davor steht dann eben eine Riesentribüne. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich sogar billiger, das zu bauen, als zum Beispiel die Uber-Arena für 6, 7 Wochen von Anschluss zu mieten.
Ja, aber das würde jetzt schon an meinen nächsten Punkt anschließen. Und zwar hieß es ja bei dieser Vorstellung, 90% der Sportstätten würden bereits existieren in Berlin und Umgebung, die man dann für die Olympischen Spiele nutzt. Sebastian, wie ist dein Gefühl? Also man hört ja eigentlich immer, ne, die Sporthallen in Berlin sind total marode. Es gibt einen Sanierungsstau in Millionenhöhe. Glaubst du, dass Berlin mit den Sportstätten, die bereits jetzt existieren, nehmen wir mal das, was jetzt temporär gebaut werden soll, raus, aber dass das wirklich jetzt schon 90% erfüllt und olympiareif wäre?
Nee, an die 90% glaube ich nicht. Mhm. Wobei bei dem Sanierungsstau, da fallen natürlich auch die ganzen Schulsporthallen mit rein. Die würden jetzt bei Olympia auch keine Rolle spielen. Aber also ich glaube nicht, dass Berlin jetzt schon 90% des Angebots oder des Programms, das dann hier stattfinden könnte, muss man sagen, könnte, nicht wird, dass wir das jetzt schon stemmen könnten. Das glaube ich nicht. Ich finde auch unnötig, so eine hohe Zahl dann jetzt schon in den Raum zu werfen seitens des Senats, weil also selbst 70% wären gut. So, warum steigt man da gleich mit 90% ein und die Zahl stimmt halt einfach nicht. Und was mich halt auch beschäftigt ist, dass diese Sportstätten, die es angeblich ja schon gibt, die ganz toll sein sollen, die könnten quasi jetzt morgen dann Olympia übernehmen. Die müssen das 2036, 40, 44 machen. Das ist noch eine ganze Weile hin. Das heißt, die Investitionen, die da getätigt werden müssen, die kommen jetzt alle erst noch und da wird noch eine Menge dazukommen. Zum Beispiel irgendwelche Bildschirme, auf denen dann Sachen angezeigt werden. Die brauchst du jetzt da nicht reinzuhängen. Die sind dann in 10, 15 Jahren sind die veraltet. Kannst du alles wieder rausreißen. Und die Frage wird also auch sein, wann modernisieren wir denn dann diese Sportstätten eigentlich? Das Olympiastadion hatte jetzt gerade erst dann zur, wann war das? Welche WM war das?
Zur EM letztes Jahr.
Zur EM letztes Jahr, aber zur WM vorher war die große Sanierung dann
2006,
ja.
2006, ja.
Genau, riesengroßes Programm. Das Zeug ist jetzt auch alles wieder in die Jahre gekommen und das sind auch Sachen, die jetzt schon wieder modernisiert werden müssen.
Wobei natürlich die Sportstätten auch im laufenden Prozess ständig modernisieren. Also die Uber-Arena, weiß ich, macht jedes Jahr 7-stellig Investitionen, um dort sozusagen immer up-to-date zu bleiben und zu investieren. Also es ist beides ein bisschen, ne?
Ja. Aber mein Eindruck ist schon, auch bei dieser Konzeptvorstellung, ich war da auch dabei am Dienstag, dass immer so ein bisschen davon geredet wird, so wird dann Olympia in Berlin, so als wäre das irgendwie schon alles in Stein gemeißelt, und dem ist ja mitnichten so. Also es ist ja jetzt erst dieser deutsche Bewerbungswettbewerb München, Hamburg, die alle haben jetzt diese Woche ihre Konzepte vorgestellt oder stellen sie jetzt gerade vor. Die Region Rhein-Ruhr, NRW, bewirbt sich ja auch. Also da ist ja erstmal so ein interner Wettbewerb.
Bewerben ums Bewerben.
Genau, beim DOSB. Christian, wie sind da so deine Einblicke? Also wie läuft das, dass Berlin da überhaupt irgendwie was zu sagen hat?
Naja, es gibt vier Bewerber wird es geben. München, Berlin, Rhein-Ruhr und Hamburg, hast du gerade erwähnt. Und im September wird das alles, oder bis September wird das alles geprüft. Dann sind die Städte angehalten, vom DOSB Referenden durchzuführen. Müssen sie aber nicht. Aber in München zum Beispiel gibt es schon einen Termin. Ich glaube, 26. Oktober wird in München die Bevölkerung befragt, ob sie es machen wollen oder nicht. Berlin möchte das im Moment noch nicht machen. Das wird möglicherweise von der Opposition dann durchgeführt oder angestoßen werden. Und dann wird nächstes Jahr im September erst der Deutsche Olympische Sportbund sich entscheiden, welche der vier Bewerbungen sie auswählen. Und darüber sollen dann die Mitglieder abstimmen, also über diesen einen Kandidaten. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Es gab mal eine Abstimmung, da wurde zwischen zwei Städten abgestimmt, Leipzig und Hamburg. Da hat Leipzig gewonnen. Das war von vornherein chancenlos, weil die viel zu klein sind, keine Hotels in der Fülle haben und so weiter und so fort. Es gibt jetzt eben so ein Konkurrieren. Ich weiß nicht, ob das befruchtend ist möglicherweise und die einzelnen Regionen anspornt, oder ob das vielleicht auch einfach Ressourcen, Steuergelder vernichtet. Das kann ich nicht so gut einschätzen. Ich glaube aber, Berlin und München haben die besten Chancen, weil die beide ein Stadion mit einer Laufbahn haben. Das hat Hamburg nicht. Das hat Rhein-Ruhr nicht. Die möchten in Essen was Temporäres bauen. Hamburg vielleicht auf dem Heiligen Geistfeld was Temporäres bauen. Aber da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass sie kaum eine Chance haben werden gegen München oder Berlin.
Ja, also du brauchst natürlich ein großes Olympiastadion, ne? So, und da ist natürlich das Olympiastadion in Berlin auf jeden Fall die Top-Adresse, glaube ich, in Deutschland. Was ich übrigens spannend finde, ich habe einen lieben Kollegen von der Sportredaktion auf dem Gang getroffen nach dieser ganzen Olympia-Konzeptvorstellung, und der hat gesagt, der kommt aus Aachen und hat gesagt, ich habe mir das mal durchgeguckt, also meine Heimatstadt, die gewinnt auf jeden Fall, weil egal welches Konzept ja, man sich anguckt, stimmt. Irgendwie wollen alle in Aachen reiten.
Ja. Man kann nur in Aachen reiten, scheinbar.
Ja, das ist ein wahnsinnig gutes Reitgelände, aber das ist ja auch ein bisschen kurios, dass zum Beispiel auch Marc Kleeberg, diese Wildwasserstrecke, die ist sowohl Teil der NRW-Bewerbung als auch der Berliner Bewerbung, weil das IOC sagt, so spezielle Bauten wie eine Wildwasserstrecke, die man nicht temporär bauen kann, die lassen sie nicht mehr zu. Also auch im Winter Skisprungschanzen, Bobbahn, das darf nicht mehr gebaut werden aus Gründen der Nachhaltigkeit. Es gibt halt in Deutschland nur zwei dieser Wildwasserstrecken, die in München, in Augsburg und die in Markkleeberg, sodass die auch mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen können. Jedenfalls haben die drei Bewerber auf ihrer Seite, Markkleeberg. Ja, alle wollen in Aachen reiten.
Und das DOSB will ja auf jeden Fall, dass die Olympischen Spiele irgendwie nach Deutschland gehen und dann möglichst internationale Strahlkraft irgendwie auslösen. Dann könnte man natürlich diskutieren, was hat mehr Strahlkraft, Berlin oder das Ruhrgebiet. Ich als Ruhrgebietlerin darf das.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir das diskutieren muss.
Ich habe eigentlich die Frage an Christian vor allem. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass dann Berlin am Ende diesen Zuschlag bekommt?
Ja, Berlin oder München, das ist einfach so. München hat natürlich auch sehr viele Sportstätten, hat nur Sportbegeisterung. Ich würde sagen, wahrscheinlich steht die Bevölkerung in München mehr dahinter. Mhm. Ich glaube, es ist gar nicht so negativ in Berlin, wie es gesehen wird. Aber der Senat muss da mehr tun. Der muss die Leute besser mitnehmen. München hat mit Felix Neureuther einen sehr prominenten Sportler, der sehr in erster Reihe steht. In Berlin muss man das ein bisschen über die Breite der Spitzensportler machen.
Heike Drechsler war, glaube ich, jetzt.
Heike Drechsler war da, Ronny Raue, der Kanute. Es gibt ein paar gute Sportler, die wir haben, aber es gibt kein so ein großes Gesicht wie Felix Neureuther, das eben in München ist, der natürlich wahnsinnige Reichweiten hat und extrem beliebt ist.
Auch ein Podcast beim Bayerischen Rundfunk zum Beispiel. Ja. Aber jetzt zur Frage, wie beliebt ist diese Idee eigentlich in der Bevölkerung, Sebastian? Du hast dich damit ja auch beschäftigt. Es gibt ja in Berlin jetzt schon die Ersten, die sagen, wir wollen irgendwie was dagegen machen. Wir sind No Olympia. Wir kennen auch diese Initiative schon von vergangenen Bewerbungen aus Berlin. Was ist da so dein Eindruck? Was passiert da gerade auch auf der Oppositionsseite in Berlin?
Also wir haben im Prinzip eine ganz klare Rollenverteilung. Die beiden Regierungsparteien, SPD und CDU, stehen voll hinter der ganzen Olympia-Idee. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Auch die AfD in der Opposition hat gegen Olympia in Berlin jetzt absolut gar nichts, bis auf ein paar finanzielle Fragen, aber die haben ja alle. Und die Grünen und die Linken vor allem sind halt ganz klar der Meinung, das ist alles nicht nachhaltig. Wir wollen nicht mit dem IOC zusammenarbeiten. Mhm. Wir wollen denen auch kein Geld in den Rachen schmeißen. Und das Angebot, das uns hier unterbreitet wird für die Stadtbevölkerung, ist uns einfach zu wenig. Und die werden, also die Linken auf jeden Fall, die Grünen sicherlich in Teilen auch, diese Olympia-Bewegung unterstützen. Und die ist da. Das war völlig klar, dass die kommen würde. Das ist für mich die größte Frage bei diesem ganzen Konzept und bei der Bewerbung von Berlin. Und das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man da nicht aus der großen, gescheiterten Olympia-Bewerbung beim letzten Mal gelernt hat, ist, dass man auch weiterhin, gerade auch die Sportsenatorin Iris Spranger, das Thema der Beteiligung so versucht vom Tisch zu wischen.
Da ist immer so die Rede von Dialogformaten. 500.000 genau. Euro liegen jetzt auch im Haushalt des Senats dafür bereit. Exakt. Für solche Dialogformate. Aber man weiß irgendwie nicht so richtig, was dahinter steckt.
Naja, man weiß, wie die zuletzt gelaufen sind. Es gab ja ein Dialogformat. Mhm. Es gab genau eine Dialogveranstaltung, da waren 600 Leute da. Ich glaube, die war auch im Olympiapark oder so da oben. Da saßen aber Leute drin, die generell sich für Olympia interessieren und da auch Spaß dran haben und Interesse dran haben. Was auch völlig fein ist. Kein Problem. Das hat aber mit Beteiligung nichts zu tun. Und wenn man zum Beispiel schon weiß, als Stadt Berlin, München wird die Menschen befragen. Mhm. Die haben einen Weg gefunden, die Menschen zu befragen. Hier ist ja immer das Argument, naja, der Senat kann ja offiziell laut Gesetz gar keine eigene Volksbefragung machen.
Was ja auch so ist, aber es gibt ja andere Wege.
Ja, aber es gibt andere Wege, sich zu beteiligen und den Menschen zu fragen, und München hat irgendwie auch einen Weg gefunden. Mhm. Aber nein, es wird konsequent, es wird immer nur gesagt, wir treten in den Dialog. Und wenn man sich dann diese Pressekonferenz von dieser Konzeptvorstellung mal genau nochmal wirklich Wort für Wort anguckt, und das habe ich getan, es wird immer davon gesprochen, dass man bei den Menschen werben will. Man will Werbeveranstaltungen machen und dort dann mit den Leuten in den Dialog treten. Aber erstmal will man sie mit viel Werbung für Olympia begeistern. Mhm. Und dann will man sie fragen. Nee, ich glaube, so funktioniert es nicht.
Und eigentlich, zumindest habe ich das in den Regularien gelesen beim DOSB, ist ja auch ein Bewertungskriterium, also wonach man dann den Standort auswählt, wie der Rückhalt in der Bevölkerung ist. Und wenn man sich jetzt die Medienberichterstattung anschaut, dann sehen wir, okay, in Berlin scheint es nicht so gut zu sein. Das könnte doch dann auch eher ein Grund sein für den DOSB, Christian, dass sie sagen, ja, dann lieber auf Nummer sicher, dann in München.
Ja, also das ist so, dass das Internationale Olympische Komitee gesagt, das ist uns wichtig, dass wir wissen, dass die Bevölkerung dahinter steht. Es gab letztes Jahr zwei Umfragen, eine vom LSB durchgeführte, da war das, also vom Landessportbund Berlin, ja. Da war es so, dass es eine Zustimmung gab, die andere, da gab es eine Ablehnung. Ich kann das gar nicht so richtig bewerten, ehrlich gesagt, ob die Stimmung wirklich dagegen oder dafür ist, das müsste man eben wirklich rausfinden. Ja. Ich finde das mit dem Werben, weil du das eben so negativ gesagt hast, ich finde, das müssen die machen. Ich finde, der Senat muss aber eben auch sehr transparent und deutlich sagen, was kommt auf euch zu? Was kostet das? Was bleibt da bei euch hängen? Und das ist für mich im Moment einfach noch nicht klar und deutlich genug. Zum Beispiel das Olympische Dorf, hier werden 2500 Wohnungen entstehen. Was
direkt
passiert?
Hier tatsächlich,
ja, hier um die Ecke, genau, ja. Hinter dem Messegelände. Was passiert danach damit? Zu welchen Konditionen können Berliner in diese Wohnung danach einziehen? In Paris war es zum Beispiel so, da hieß es vorher, 40% der Wohnungen sollen als Sozialwohnungen verkauft werden. Dann waren es 25% und der Rest kostet 9.600 Euro den Quadratmeter. Das sind für Paris vielleicht normale Preise, aber auf jeden Fall sind das natürlich absurd hohe Preise. Wenn man hier jetzt verbindlich sagt, okay, das werden Wohnungen, die werden zu diesem und jenem Zweck danach nachgenutzt, dann hat man was Konkretes in der Hand. Genau. Man muss auch mal über Summen sprechen. Paris hat Pi mal Daumen 10 Milliarden Euro gekostet, Hälfte ungefähr wird refinanziert durch Ticketkäufe. IOC-Gelder, es gibt vom IOC gleich mal 2,5 Milliarden sofort dahin. Das heißt, es kommt viel Geld rein. 5 Milliarden kriegt man, die anderen 5 Milliarden aber müssen von irgendwem bezahlt werden. Das wird natürlich nicht nur Landesgeld von Berlin sein, sondern es wird auch Bundesgeld sein. Das heißt, auch da kriegt man Geld dazu, was man sonst nicht hätte. Das heißt, von diesen 10 Milliarden muss man vielleicht am Ende 1-2 Milliarden als Berlin selber tragen. Aber das muss kommuniziert werden. Und dann kann sich jeder Berliner selber überlegen, nehmen wir diese große Summe geschenkt und das kleine bisschen dazu, das ist es uns wert oder nicht. Ja. Aber das fehlt im Moment noch, dass der Senat sagt, das sind die Zahlen, mit denen wir rechnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Zahlen irgendwann mal auf dem Tisch hat und möglichst bald, damit sich der Berliner dann selber ein Bild darüber machen kann, ist es mir das wert oder nicht.
Und zu diesem Olympischen Dorf gibt es ja noch was zu sagen und das ist gar nicht angesprochen worden in der Pressekonferenz, da ging es um andere Fragen. Das Olympische Dorf soll auf dem ehemaligen Güterbahnhof da entstehen. Das ist neben der Autobahn, das ist der Stadteingang West. Mhm. Für den gibt es bereits Pläne, Bebauungspläne. Der Wettbewerb ist durch. Es gibt ein Konzept, das ist auch prämiert worden. Da gibt es schöne Computergrafiken mit modernen Häusern, ganz viel Grün, sieht toll aus. Was ist denn jetzt damit? Ist das jetzt vom Tisch oder wird das irgendwie miteinander verworben? Ich weiß es nicht und darauf gibt es keine Antwort. Es wurde quasi so getan, als wäre da eine Fläche, da könnte man jetzt mal eben ein olympisches Dorf draufbauen. Stimmt nicht ganz. Diese Fläche ist eigentlich schon eingeplant als eines der neuen Stadtquartiere, die entstehen soll. Ich bin nicht dagegen, dass wir dann da statt dem, was die da ursprünglich geplant haben, vielleicht den ein oder anderen Park wegnehmen und stattdessen mehr Wohnungen bauen. Mhm. Aber da bin ich ganz bei Christian. Dann sag doch einfach, wer die bauen soll. So, und dann sag doch auch verbindlich, wie viel davon werden wir hinterher als Sozialwohnungen, als ja oder als erschwingliche Wohnungen, das reicht uns ja schon, hier in Berlin haben. Und damit wäre auch die Stimmung viel weniger skeptisch, denn das ist am Ende das, was die Stadtbevölkerung überzeugen wird. Wenn ihr das hier machen wollt, fein, wir wissen, dass ihr Geld dafür in die Hand nehmen wollt, fein, sagt uns, was für uns da übrig bleibt. Und es ist keine dumme Idee, Olympia nach Berlin zu holen, sage ich, weil man damit natürlich eine Menge Bundesgelder auch locker macht für Investitionen, die wir eh brauchen.
Ja, wobei man natürlich immer die Frage hat, wie nachhaltig sind diese Investitionen? Und wie du gesagt hast, in Paris sind die Wohnungen nicht bezahlbar gewesen. Und ich glaube, es ist schwierig, politisch zu kommunizieren, jetzt das eine geplante Bauprojekt irgendwie abzusagen und dafür zu warten, dann mal schauen, vielleicht haben wir dann ja hier in 15 Jahren Olympische Spiele.
London hatte das Gleiche. Das ist bis heute eine lange Geschichte in der Stadt. Da erinnern sich die Leute noch wirklich dran, dass ihnen damals genau das Gleiche mit dem großen Olympiapark und dem Olympischen Dorf versprochen wurde. Hier kommen ganz viele Wohnungen. Die kannst du nicht bezahlen heute.
Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage nach den Jahren. Das ist ja auch noch gar nicht geklärt. Auch dazu wollte sich Kai Wegner am Dienstag nicht konkret äußern. Hat dann auch gesagt, naja, es geht jetzt erstmal einfach darum, irgendwie Olympische Spiele nach Deutschland, am besten nach Berlin zu holen. Aber dann kann man sich irgendwie über die Jahre unterhalten. Und die Berliner CDU findet ja auch die Idee, 2036 die Spiele nach Berlin zu holen, immer noch gut, sagt, na ja, dann könnte man ja zeigen, dass wir jetzt in einem demokratischen Land 100 Jahre nach den Nazispielen leben. Viele andere sagen, das ist eigentlich die schlechteste Idee überhaupt. Das kann man nicht machen. Das geht allein aus politischen Gründen nicht. Christian, wie ist das denn überhaupt? Also wann könnten Olympische Spiele 36, 40, 44 überhaupt nach Europa kommen?
Ja, 36 geht, glaube ich, der Blick des IOCs nach Asien. Indien, bevölkerungsreichstes Land der Welt, hat da sicherlich gute Chancen. Es ist aber ganz kurz durchaus üblich, dass sich Gastgeber für ein, zwei, beziehungsweise zwei oder sogar drei verschiedene Zeiträume bewerben. Ägypten, da gibt es ja gerade eine neue Hauptstadt, die da entsteht. Da weiß man noch nicht mehr, wie die heißt. Die werden sich auch für alle diese drei Olympischen Spiele bewerben. Das ist durchaus üblich. Ich glaube auch 2036. Da gibt es diese Vorbehalte, 100 Jahre nach den von den Nazis missbrauchten Spielen. Wenn man auch das gut macht, sagt man, baut ein Gedenkzentrum zum Beispiel, wo man Schulkinder, Bevölkerung einfach nochmal mitnimmt und sagt, ey, was ist damals passiert, was ist da schiefgelaufen, kann das auch eine Chance sein? Ich glaube, das kann man gut umsetzen. Ist für mich aber, glaube ich, eine nachrangige Diskussion. 2040, 44 ist es für mich auch wahrscheinlicher, dass Berlin oder Deutschland eine Chance hat, wenn denn Berlin der deutsche Bewerber sein würde.
Das finde ich die eine der absurdesten Diskussionen überhaupt, dieses 2036. Also ich hab das einfach nicht verstanden. Wir hatten ähnliche Diskussionen auch schon, was den Olympiapark angeht, mit dem Maifeld und so weiter, welche historische Bedeutung das Ganze hat. Wenn man damit, da bin ich ganz bei dir, wenn man da vernünftig mit umgeht, kann das eine richtig tolle Sache sein. Also ich meine, es gibt keinen schöneren, größeren, ausgestreckten Mittelfeld Finger gegenüber Rechtsextremisten und Nazis, und von denen laufen ja inzwischen auch wieder welche rum, als bunte, vielfältige Spiele im Olympiastadion, wo Menschen aus der ganzen Welt friedlich zusammen Sport machen und Sport gucken.
Also, wobei das natürlich ein Blick in die Zukunft ist. Wir wissen nicht, was für politische Verhältnisse 2036 in Deutschland sind.
Vielleicht ist das dann umso wichtiger, dass es 36 wird, wer weiß.
Ja, es gab mal die Idee, dass Berlin sich mit Tel Aviv zusammen bewirbt um Olympische Spiele in 2036. Die ist dann verworfen worden. Wir wissen, was jetzt los ist in Israel. Also das sind natürlich Dinge, wir reden über lange Zeiträume von über 10 Jahren. Das weiß man nie, wie dann da die politische Situation ist. Also jetzt im Moment Olympische Spiele in Tel Aviv, stelle ich mir schwierig vor. Wer weiß, ob es in 10 Jahren dann dort eine stabilere Situation gibt.
Jetzt sind wir schon beim Blick in die Glaskugel und ich würde sagen, wir sind auch am Ende dieser Sendung. Deswegen noch die Frage an euch, wird Berlin den Zuschlag bekommen oder nicht?
Ich sag jetzt mal ja. Wenn es darauf ankommt, dann wird es Berlin.
Ja, ich war ganz froh, dass du zuerst Sebastian gefragt hast. Da dachte ich, da habe ich nochmal 10, 20 Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, was ich sage. Ich kann das nicht sagen. Wirklich, ich habe in mir auch dieses Gefühl, dass es Berlin sein kann. Aber dann betrachte ich sie an einem anderen Tag wieder. Dann denke ich doch, München wirkt ein bisschen stärker. Ich glaube, ganz wichtig wird sein für eine Chance, wenn Berlin eine Chance haben soll, dass das Konzept konkreter wird, dass Zahlen benannt werden, dass man den Berlinern klarer vermittelt, was auf sie zukommt, was die Chancen sind, auch für Breitensport. Das hat Paris auch super gemacht. Die haben ganz viele Schwimmbäder, 5000 Sportplätze im ganzen Land im Zuge der Olympiabewerbung saniert. Also wenn man das wirklich schafft, den Leuten das zu vermitteln und zu sagen, ja, das ist eine große Chance für euch und wir nehmen das alles ernst und versichern euch, wir machen das, dann glaube ich, hat Berlin eine gute Chance. Aber es wird sehr darauf ankommen, wie der Senat es schafft, die Bevölkerung eben für sich zu gewinnen.
Da war da jetzt ein Jahr Zeit, die Bevölkerung mental darauf vorzubereiten, dass das sein könnte. Denn erst im Herbst 2026 entscheidet der DOSB überhaupt, welcher deutsche Kandidat, welche Region, welche Stadt vorgeschlagen wird für Olympische Spiele 36, 40 oder 44. Und dann werden wir mehr wissen. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Christian, für eure Einschätzungen und Expertise.
Tschüss. Olympische Grüße.
Ciao.
Also, Alles noch ziemlich unklar, was Olympische Spiele in Berlin angeht. Hat der Senat überhaupt das Geld dafür? Wollen die Menschen das hier überhaupt? Und wie sieht das dann aus? Das kann man sich jetzt zumindest vielleicht ein bisschen besser vorstellen nach diesem Gespräch. Sie können sich natürlich wie immer Ihre eigene Meinung bilden. Das war die Spreepolitik, unser landespolitischer Podcast hier im RBB. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen weiter klinken wollen in der ARD-Audiothek oder aus dem Radio oder noch mal ein paar Podcasts hören wollen, dann sei Ihnen hier noch einer empfohlen. Und zwar der Tag in Berlin und Brandenburg. Das ist unser Podcast, der die wichtigsten Ereignisse in der Region des Tages zusammenfasst aus Berlin und Brandenburg. Reportagen, Berichte bekommen Sie da alles von unseren Reporterinnen und Reportern präsentiert. Hören Sie einfach mal rein. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten und sag Tschüss für diese Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der nördlichen A10 in Richtung Dreieck Barnim zwischen Kreuz Oranienburg und Mühlenbeck ist Öl ausgelaufen. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Wandlitz und Lanke sind Personen auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Friedersdorf und Storkow steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden in der Ausfahrt Drago ist ein Fahrzeug liegen geblieben. B2 Potsdam-Belitz, bitte Vorsicht in Höhe des A10-Anschlusses Michendorf, arbeiten die Ampeln fehlerhaft. B5 Nauen Richtung Berlin zwischen Havelpark Dalgo und Falkensee Dalgo sind ebenfalls Personen auf der Fahrbahn. Auf dem Berliner Stadtring stockt es Richtung Wedding, rechnen Sie ab Schmargendorf mit 10 Minuten plus. Plenterwald wegen des Berlin-Triathlons an diesem Wochenende sind tagsüber Neue Krugallee, Bulgarische Straße, Puschkinallee sowie die Köpenicker Landstraße stadteinwärts gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Der Deutsche Stahlverband hat vor den Folgen neuer US-Importzölle auf Stahl und Aluminium gewarnt. US-Präsident Trump hatte eine Verdopplung der Zölle ab Mittwoch angekündigt. Rebecca Reinhardt.
Der Branchenverband fürchtet, dass Deutschland und andere Exporteure damit ihren Zugang zum US-Markt verlieren könnten. Die Folge? Produzierter Stahl würde vermehrt auf den europäischen Markt umgeleitet und mit einem noch härteren Wettbewerb die Preise drücken. Um die Stahlindustrie in der EU zu schützen, bemüht sich die Europäische Union nun um ein bilaterales Stahlabkommen mit den USA, um den Absatzmarkt doch noch zu sichern.
In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff werde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die brandenburgischen Sommerkonzerte starten heute in ihre 34. Saison. Bis Ende August stehen 38 Konzerte an 38 unterschiedlichen Orten auf dem Programm, darunter das Gut Altlandsberg und das Kloster Korin. Frank Schröder, RBB 24.
Im Programm sind auch wieder besondere Konzertformate, beispielsweise die musikalische Gartenreise, Konzerttouren nach Polen oder die Orgelreise auf den Spuren historischer Orgeln in der Uckermark und im polnischen Grenzland.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin.